es kommt so rüber und manchmal wird es auch so gesendet, als ob, wenn jetzt der Zins, wie auch immer, Hugo Gottschalk hat gesagt, dass es da eine Menge Fragezeichen gibt, wenn wir den Zins wie auch immer abschaffen können, leben wir in einer heilen Welt. Ich möchte betonen, Gesell gerade hat betont, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist. Wenn es gelänge, den Zins abzuschaffen, hätte das, wenn wir bei dem gegenwärtigen Eigentumsregime blieben, unter anderem zur Folge, dass die Bodenpreise bis ins Unendliche steigen würden. Wir können darüber später noch diskutieren, mit enormen sozialen Folgen, auch für die Mieten wäre das dasselbe. Keiner könnte sich mehr eine Mietwohnung leisten, geschweige denn irgendein Grundstück kaufen, ginge nicht mehr. Also das ist wohl, ach du, hier geht, das kann es nicht sein. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, Gesell ist wesentlich mehr als nur Abschaffung des Zinses. Also Boden hat eine ganz große Bedeutung bei Gesell gehabt und in seiner natürlichen Wirtschaftsordnung hat er ganz bewusst den Boden vor das Geld gesetzt. Das ist auch im Übrigen ein Verdienst von der Seminar für freiheitliche Ordnung hier in Bad Boll, dass sie diesen Aspekt da betont hat. Ich möchte Ihnen hier Folgendes darstellen, also einmal Eigentum, nicht gleich Eigentum. Und dann die Frage, die Eigentumsformen, wie wir sie heute haben, bei bestimmten Gütern, wie können die missbraucht werden und was kann man sich da vorstellen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Ne? Na, das war natürlich wieder... Sie sehen es mir nach. Hier mal eine kleine Landkarte, die ich für Sie hier kreiert habe. Sie sehen da rechts oben, jetzt habe ich mal dieses neue moderne Gerät. Hier habe ich gesagt, wir haben Wirtschaftsgüter auf der einen Seite, die leicht ersetzbar und auch leicht reproduzierbar sind. Das bedeutet, wenn neue Nachfrage kommt, produziere ich halt was Neues. Also beispielsweise eine Kaffeemaschine. Ich bin Beamter, wenn ich irgendwie aufgeweckt werden muss und die alte Kaffeemaschine ist kaputt, dann gehe ich halt in den Laden und kaufe mir eine neue. Und wenn sie nicht da ist, dann wird eine bestellt, es wird eine neue produziert. Im Prinzip kein Problem. Ist mit jeder Maschine so. Wissen, sicher, Wissen, bleiben wir beim Wissen. Ne? Also wenn irgendein Student zu mir kommt und mich mal wieder fragt, wie bestehe ich denn die nächste Klausur, dann mache ich ihm den Vorschlag, gehen Sie nach Hause, feiern Sie mal heute keine Party, kostet zwar auch was, Sie haben eine Einbuße an persönlichem Lebensglück, aber im Prinzip können Sie Ihr Wissen bis ins Unendliche vermehren, überhaupt kein Problem, ne? Sie müssen sich nur die Zeit dafür nehmen. Ne? Also auch kein Problem. Dann gibt es aber andere Güter, die sind schwer ersetzbar. Und sind auch schwer reproduzierbar und möglicherweise verschwinden die auch, wenn sich Nachfrage auf sie richtet. Also Beispiel, hier mal so etwas wie die Atmosphäre. Ne? Also wenn wir Luft haben, jeder saut da rein, dann ist die Atmosphäre irgendwann überlastet und wir haben ein Problem, wie wir es heute haben, mit dem Klima beispielsweise. Oder aber auch solche Dinge wie Boden. Ne? Boden beispielsweise, er ist begrenzt. Wenn sich mehr Nachfrage darauf richtet, bedeutet das lediglich, dass die Bodenrente steigt, aber der Boden an sich wird zunächst mal nicht mehr. Gut, die Ökonomen traditioneller Couleur sehen vor allen Dingen hier in diesem Feld ein Problem und sehen hier ein Problem. Sie sagen, bei solchen Gütern, die schwer ersetzbar sind und die verbraucht werden, haben wir dann ein Problem, wenn keine Ausschließbarkeit besteht durch Eigentumsrechte. Wenn Ausschließbarkeit besteht, dann ist es okay. Dann macht jeder einen Zaun drumherum und kümmert sich, also Boden beispielsweise, jeder kümmert sich um sein betreffendes Gut. Aber wenn kein Zaun drumherum ist, wie bei der Atmosphäre beispielsweise, dann macht jeder, was er will, nimmt es jeder in Anspruch. Warum soll ich nicht in die Atmosphäre reinsauen, wenn es mich nichts kostet? Ne? Oder auch bei Fischbeständen. Ne? Warum soll ich nicht überfischen, wenn es mich nichts kostet? Ne? Andere Geschichte hier bei Wissen, Sicherheit. Hier sagen Sie, hier haben wir nicht das Problem der Übernutzung, wie dort, sondern hier haben wir das Problem möglicherweise eines zu geringen Angebotes. Denn wenn mir niemand etwas dafür bezahlt, dass ich Wissen in die Welt setze, und der Wissen allen möglichen Leuten nutzt, aber mir nicht, der ich zum Beispiel etwas erfunden habe, warum sollte ich mich dann anstrengen, etwas zu erfinden? Was ist die Lösung, die uns die Ökonomen traditioneller Couleur hierfür geben? Sie sagen, okay, gucken wir uns das hier an. Wir haben hier also das Problem der Übernutzung, wir haben hier das Problem eines zu geringen Angebotes und wir haben keine Eigentumsrechte, keine Exklusivitätsrechte. Was machen wir also? Wir nehmen die Dinger hier und machen Zäune drumherum. Ne? Das heißt, wir definieren Eigentumsrechte an der Atmosphäre, wir definieren Eigentumsrechte an Fischbeständen, wir definieren Eigentumsrechte an Wissen und so weiter und verschieben sozusagen alles von diesem Feld in dieses Feld hier hinein. Ne? Und schon haben wir hier Privateigentum. Und das ist eine Tendenz, die wir in der letzten Zeit sehr stark zu sehen haben. Also es gibt, oder seit dem Jahre 1972 kann man sagen, gibt es hier eine entsprechende Bewegung, eingeleitet von einem Herrn Richard Posner, der gesagt hat, die Welt dürfte, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, er hat es ein bisschen differenzierter dargestellt, die Welt, die ökonomische Welt dürfte heil sein, wenn wir danach gucken, dass alles irgendjemandem gehört. Also Universalität im Privateigentum, dass wir hier auch exklusive Rechte haben, also Ausschließbarkeit und dass diese Dinge auch gehandelt werden können. Wenn wir das schaffen, möglichst an allen Gütern, hat er gesagt, dann haben wir es erreicht, dass wir eine effiziente Wirtschaftsordnung haben. Und das wird im Augenblick praktiziert. Das hört sich zunächst mal ganz plausibel an. Ich möchte Ihnen aber zeigen, Universalität von Verfügungsrechten, Exklusivität, Übertragbarkeit, dass diese Zauberformel Privatisierung, die sich daraus ergibt, ein Teil des Problems ist und nicht etwa die Lösung, wie hier suggeriert wird. Vielleicht mal noch mal kurz hierzu zurück. Vielleicht fällt Ihnen hier eins auf. Wenn Sie hier zum Beispiel haben Boden, hier Maschinen, dann sagt der Herr Posner, ich mache es jetzt mal so ein bisschen oder andersrum. Da gab es schon mal einen Herrn, der gesagt hat, ja, Boden ist schlecht. Das hat mir der Moses Hess gesagt. Frühsozialisten haben das schon gewusst. Also wenn der Boden schlecht ist, Privateigentum am Boden schlecht, dann ist Privateigentum an Maschinen auch schlecht. Also nahm er beide Kategorien, schmiss sie in einen Topf und rührte um. Dieser Herr hieß Marx. Die Leute, von denen ich jetzt rede, die Neoinstitutionalisten, machen genau dasselbe. Die sagen, Privateigentum an Maschinen ist klasse, also muss Privateigentum hier genauso toll sein, schmeißen alles in einen Topf und rühren wiederum um. Die einen aus verteilungspolitischen Gründen oder mit verteilungspolitischer Zielsetzung, die anderen mit allokativer Zielsetzung. Sie schmeißen aber beide irgendetwas in einen Topf, was nicht in einen Topf gehört, sondern was differenziert behandelt gehört und beiderseits kommt, das möchte ich schon mal so sagen, etwas allerhöchst Fragwürdiges dabei raus. Wie gesagt, die Argumentation ist, das führt zu mehr Effizienz. Effizienz, was wird unter Effizienz verstanden? Effizienz bedeutet, dass alle Tauschgewinne sozusagen ausgeschöpft sind. Bei meinem Beispiel Boden, das ich jetzt gleich ein bisschen erklären werde, würde das bedeuten, wenn irgendwo vorgesehen ist, planerisch vorgesehen ist, ein bestimmtes Grundstück soll gewerblich genutzt werden, dann wird es auch gewerblich genutzt. Ne? Also das würde unter Effizienz verstanden werden und keine spekulativen Leerstände oder so etwas. Ne? Ich möchte jetzt überhaupt nicht von Verteilung sprechen, Verteilung vielleicht später, ne? Das ist noch ein besonderes Thema. Die ursprünglichen Sozialisten waren verteilungspolitisch motiviert. Ich fange bei meinen Studis immer so an. Stellen Sie sich vor, das ist eine Investition, das ist hier ein Fabrikgebäude, das steht auf einem Grundstück, Grund und Boden. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein bebautes Grundstück zu erwerben. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmer. Da ist ein Nachbargrundstück und da steht ein Gebäude drauf und Sie haben die Möglichkeit, Gebäude bzw. Grundstück mit aufstehendem Gebäude zu erwerben. Beides kostet 1 Million Euro zusammen. Gut. Alternative, das Nachbargrundstück ist leer. Das Nachbargrundstück können Sie auch erwerben, kostet Sie aber nur 100.000 Euro und Sie haben die Möglichkeit, eventuell später mal das Gebäude draufzusetzen. Die Situation ist eventuell unsicher, Sie wissen nicht, wie sich die geschäftliche Situation entwickelt. Was würden Sie vorziehen? Jeder, der alle Tassen im Schrank hat, würde sagen, wenn beides mir dasselbe bringt, dieselben Erträge in abdiskontierter Form, würde ich natürlich Alternative B vorziehen, weil ich hier flexibler bin. Ne? Das heißt, ich kann mir erstmal dieses Ding hier kaufen, das ist sozusagen der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Ich habe die Eintrittskarte und jetzt warte ich erstmal ab. Ich gucke mir die ganze Situation an und wenn es gut verläuft, Folgeinvestition. Wenn es nicht gut verläuft, warte ich eben noch weiter. Hier dagegen habe ich das gesamte Kapital schon gebunden. Kostet mich Zinsen. Ja? Gut, das heißt, wenn jemand wirklich einigermaßen rechnen kann, alle Tassen im Schrank ist, wird er immer sagen, das ziehe ich vor. Nur wenn alle sagen, das ziehe ich vor, bekommen sie dann wirklich diese Eintrittskarte für 100.000 Euro. Nee, die bekommen sie nicht für 100.000 Euro. Da zahlen sie etwas drauf. Das hat man leider in der Wirtschaftswissenschaft vernachlässigt bzw. vergessen. Denn bei uns wird gesagt, okay, wir zinsen die zukünftigen Erträge ab, Kapitalwertmethode, ein absoluter Spezialfall, der sagen würde, da und da ist überhaupt kein Unterschied. Wenn Sie aber sagen, wir haben hier einen Wert der Flexibilität, also wenn wir so eine Investitionsstruktur uns einkaufen, dann haben wir hier eine Flexibilität, die wir hier nicht haben, dann sind Sie bereit, für so etwas einen Aufpreis zu leisten. Ich habe hier gesagt, Realoptionen. Es gibt nicht nur Realoptionstheorie, die das so sagt. Es gibt auch andere, das ist eigentlich allgemeine Investitionstheorie. Was ich nur sagen möchte ist, das ist eigentlich der allgemeine Fall und das ist ein absoluter Spezialfall, wo der Wert der Flexibilität gleich Null ist, der uns aber als allgemeiner Fall allen Studis immer so vermittelt wird. Das ist einfach nicht wahr. Gut, Sie haben also solche Optionen. Vielleicht nochmal zurück zum Begriff Option. Wenn Sie hier mal auf diese verschiedenen Gegenstände gucken, die ich hier reingesetzt habe. Geld, der Herr Spahn hat gestern gesagt, Option. Vielleicht können Sie sich erinnern. Boden, eine Option, im Übrigen mit unendlicher Laufzeit, was den Wert sehr erhöht, eine Option zu einem späteren Zeitpunkt mal ein Gebäude draufzusetzen. Patent, eine Option während einer bestimmten Laufzeit, in der Regel 20 Jahre, die Verwertung einer Erfindung exklusiv vorzunehmen. CO2-Zertifikate, die Option, innerhalb einer bestimmten Laufzeit ein bestimmtes Quantum Grenzvermeidungskosten zu sparen und so weiter und so fort. Überall dasselbe. Gut, nur mit solchen Optionen können Sie jetzt zwei Sachen machen. Und beides führt zu keinen guten Ergebnissen. Das eine ist, Sie geben die halt nicht in den wirtschaftlichen Kreislauf hinein, dass sie nützlich sind, sondern Sie halten sie, Sie blockieren sie. Das würde bedeuten, dass ich beispielsweise den Grund und Boden, den ich da eingekauft habe, eben nicht nutze, sondern vorhalte. Das würde bedeuten, dass das Geld, das ich habe, ich nicht in den Wirtschaftskreislauf gebe, sondern als Spekulationskasse halte. Oder die andere Möglichkeit, ich übe die Option aus, aber ich übe sie unter Bedingungen aus, die mir ein Monopol gewähren. Musterbeispiel das Patentwesen. Also ich komme gleich darauf zurück. Und auch beim Patentwesen, ich habe es ja hingeschrieben, besteht dann ein Problem, Ausschluss von sogenannten Randkonsumenten, die sich so etwas nicht leisten können. Ich möchte Ihnen die ganze Sache nochmal hier anhand von Zahlen klar machen. Schauen Sie mal, wie beispielsweise ein Investor kalkuliert. Ein Investor denkt sich, wenn ich ein Grundstück kaufe und da eine Investition draufsetze, was ist meine Zahlungsbereitschaft? Die rechnet er sich so aus, dass er sagt, das, was ich bekomme an Geld, werden nach Berücksichtigung von Zinsen 1 Million Euro sein. Das, was ich zu zahlen habe an Investitionskosten, Herstellungskosten für das Gebäude, werden 900.000 Euro sein. Die Rechnung ist vereinfacht, ist das sogenannte Residual- oder Bauträgerverfahren. Meine Zahlungsbereitschaft wird sein deswegen 100.000 Euro. Das ist im Übrigen auch das, was der Grundrente entspricht. Das ist das, was er aufbringen kann. Gut, wie sieht es beim Verkäufer aus? Der Verkäufer wird sagen, ich möchte diese diskontierte Bodenrente haben, einen Bodenzins, man kann es auch als Zins bezeichnen, und ich möchte aber noch eine Kompensation für die Flexibilität, die ich verliere, obendrauf haben. Und schon verstehen sich die beiden nicht mehr. Schon sehen sie, die Geschichte ist nicht mehr effizient. Das hat Konsequenzen. Ich gehe jetzt mal einen vor. Das hier haben Sie gerade gesehen, ne? Und das stammt jetzt nicht von mir, das stammt von einem Herrn Schiller, den habe ich da oben mal hingezeichnet, in seiner Ratlosigkeit. Ich war in diesem Fachgespräch dabei, in Bonn beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Genau das hat er dargestellt und gesagt, was tun wir da? Eigentum scheint ja eine unheimlich effiziente Sache zu sein. Ne? Also dieses da sind sie immer noch dabei. Ne? Aber was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen sind auf der einen Seite Baulücken, Brachen. Beispielsweise hat das Bayerische Umweltministerium wirklich nicht des Bolschewismus so sehr verdächtig gesagt, dass wir Leerstände, Baulücken, Brachen in den innerörtlichen Lagen haben, unausgelastete Grundstücke von ca. 38%. Muss man sich vorstellen. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, die Leute haben, die wollen zwar innen rein, aber es ist zu teuer, können sich nicht leisten. Die Erträge werden noch gar nicht abgeworfen, sie müssen also raus, in die Fläche. Was passiert dann? Wir bekommen nicht nachhaltige Siedlungsstrukturen. Ich bin in einem Institut, das sich damit beschäftigt, sehr stark beschäftigt. Also, wir haben uns gestern darüber mal unterhalten. Die Konsequenz ist, sie siedeln in die Fläche hinein. Wir haben einen Flächenverbrauch, Siedlungs- und Verkehrsfläche pro Tag von zurzeit über 130 Hektar. Pro Jahr bedeutet das ungefähr 2/3 der Fläche des Bodensees werden versiegelt. Und wenn Sie das hochrechnen, das korreliert sehr stark mit dem Wirtschaftswachstum. Beim 3%igen Wirtschaftswachstum würde es, wenn dieser Trend nicht abbricht, ungefähr 70 Jahre dauern, bis die gesamte Republik Siedlungs- und Verkehrsfläche wäre. Beim 1%igen Wirtschaftswachstum wären es ungefähr 130 Jahre. Gut, das alles vor dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, im Augenblick 82, noch irgendwas, später irgendwann im Jahre 2050 wird sich das reduzieren, wenn die schlimmsten Szenarien zutreffen, auf ca. 60 Millionen. Und das wiederum heißt, die Bevölkerung, das Alter massiv gestiegen, weniger Erwerbstätige, die dann die Kosten dieser ganzen nicht nachhaltigen Siedlungsstrukturen, wie beispielsweise Kindergärten, Straßen, Kanalisation, Feuerwehrhäuser und so weiter zu tragen haben. Mit anderen Worten, nicht nur die Fixkostenbelastung pro Kopf steigt, sondern auch die Leerkostenbelastung pro Kopf steigt. Mit anderen Worten, wir haben Geld auszugeben für etwas, was keinem Schwein nutzt. Und die Eigentumstheoretiker möchten uns jetzt einreden, das alles wäre nachhaltig, beziehungsweise das alles wäre effizient. Aber vielleicht mal am Rande so eine kleine Geschichte. Wir waren da mal verabredet bei einem Developer, einer Tochter einer großen deutschen Bank. Es ging um ein Projekt, das wir mit denen machen wollten. Ein Kollege von mir hat gesagt, du lass deine bolschewistischen Thesen bitte heute mal in der Tasche. Die wollen uns viel Geld geben. Ich habe ihm gesagt, du weißt, ich bin Steuerberater, wir sind käuflich, der Preis muss stimmen. Wenn er stimmt, halte ich die Klappe und sage überhaupt nichts. Das war ein älterer Herr, der möglicherweise nicht dieselbe Partei wie ich gewählt hat. Alles okay. Ich wollte ihn, wie gesagt, nicht erschrecken. Ich habe ihm gesagt, was da alles so schräg ist und so weiter, wie vergeblich wir versuchen, die Eigentümer dazu zu bewegen, das zu tun, was für alle und auch für sie selber eigentlich am besten wäre, wie schwierig das aber ist. Dieser ältere Herr hat dann gesagt, Herr Löhr, hören Sie doch mal auf, da herumzureden. Es gibt doch ein einziges Wort dafür. Ne? Das ist Eigentum. Ja, es war der Vorstand so einer Gesellschaft. Ne? Also das ist ganz erstaunlich. Ne? Nur die Neoklassiker, bei denen ist es offensichtlich leider noch nicht so angekommen. Gut, den hatten wir schon. Ne? Wenn Sie sich das alles mal vor Augen halten, ich habe jetzt mit Effizienz argumentiert, ne? Also dass wir offensichtlich hier nicht zu besonders effizienten Strukturen kommen. Ich könnte Ihnen da noch stundenlang einen erzählen. Ich habe jetzt nur so ein paar Punkte rausgegriffen. Es gibt auch verteilungspolitische Probleme. Hier dieser Herr, John Stuart Mill, das ist einer der Väter der Neoklassik. Ich möchte mal zu Protokoll geben, dass einige Väter der Neoklassik, also das ist das, was 95% der Ökonomen heute da so vertreten, dass diese Leute nicht selten Bodensozialisten waren. Dazu gehören solche Leute wie der John Stuart Mill, dazu gehört Walras, der mit der Mathematik, dazu gehört Gossen und es gibt noch mehr. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn man von der Heiligkeit des Eigentums spricht, so sollte man immer bedenken, dass dem Landeigentum diese Heiligkeit nicht in demselben Grade zukommt. Kein Mensch hat das Land geschaffen. Es ist ursprüngliche Erbteil des gesamten Menschengeschlechts. Es ist für niemanden eine Bedrückung, ausgeschlossen zu sein von dem, was andere hervorgebracht haben. Sie waren nicht verpflichtet. es für seinen Gebrauch hervorzubringen, und er verliert nichts dabei, dass er an den Dingen keinen Anteil hat, welche sonst überhaupt nicht vorhanden sein würden. Mit anderen Worten, wenn ich mich anstrenge, etwas produziere und jemanden ausschließe, kein Problem. Aber wenn etwas immer schon da war und jemand den Zugang haben muss, dann ist es ein Problem. Ne? Er sagt, allein es ist eine Bedrückung, auf Erden geboren zu werden und alle Gaben der Natur schon vorher in ausschließlichem Besitz genommen und keinen Raum für den neuen Ankömmling freigelassen zu finden. Das ist ein Problem. Und zwar ein Problem, das wir nicht nur bei Land haben, ein Problem, das wir auch bei anderen nicht erneuerbaren Ressourcen haben, wie zum Beispiel bei Gas. Sie konnten es verfolgen, was der Putin da gemacht hat, als er drohte zu blockieren. Wasseraufstände, auch so ein Thema, Privatisierung, Wasserrechte. Ne? Die Weltbank hat beispielsweise Ende der 90er Jahre Bolivien auferlegt, die Wasserwirtschaft zu privatisieren. Das haben die auch gemacht, mit der Konsequenz, dass so ein Bolivianer, der da vielleicht eine bolivianische Familie, die ja 2 Dollar am Tag verdient, 25% ihres Einkommens, wenn sie diese 2 Dollar überhaupt hatte, allein für Wasser abdrücken musste. Und zwar selbst dann, wenn es vom Himmel runterregnete und sie die Sachen aufgefangen haben. Und viele hatten das gar nicht, haben dann sich genötigt gesehen, aus Tümpeln, aus Toiletten und was weiß ich zu trinken. Und es ist auch zu Seuchen gekommen, es ist zu Toten gekommen. Irgendwann hat es einen Aufstand gegeben, wo es auch Tote gab und so weiter und so fort. Irgendwann haben es die Bolivianer tatsächlich geschafft, diese Firma Bechtel aus dem Lande zu werfen. Aber das war nicht nur dort, sondern auch beispielsweise in Großbritannien hat man die Wasserwirtschaft privatisiert. Und vielleicht, ich will darüber jetzt nicht weiter reden, aber es ist bekannt, in was für einem maroden Zustand sich das ganze Leitungsnetz und so weiter danach befindet, also keineswegs so, wie die Eigentumstheoretiker vorausgesagt haben. Andere Sache, Wasserkonflikte Palästina-Israel, das ist jetzt auf einer anderen Ebene, es ist ein Konflikt, den wir da kennen, der ist natürlich auch, er hat seine Gründe auch im Wasser. Die Israelis haben ihre Siedlungen auf Wasservorkommen stehen und sie haben ein Problem, die zu räumen, wenn ihnen dann das Wasser abgegraben wird. Ich will jetzt nicht sagen, wenn das alles anders wäre, wäre der Konflikt gelöst. Aber es wäre zunächst mal ein wesentliches Element schon draußen. Oder Patente in der Schublade. Ich habe möglicherweise ein Patent auf irgendetwas, lass aber andere Leute nicht drauf zugreifen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass ich ein anderes gut laufendes Produkt habe, also eine Cash-Cow. Warum soll ich die mir selber kannibalisieren, also mir Wettbewerb machen? Oder aber, was es zum Beispiel auch wieder im Zusammenhang mit der sogenannten Dritten Welt gab, dass man Leute ausschließt vom Zugang zum Wissen, eben dadurch, dass man verbietet, über das Patentwesen irgendwelche Medikamente zu vernünftigen Preisen zu produzieren bzw. den Zugang dazu zu verschaffen. Ja, Gentechnik, ich komme gleich noch drauf zurück. Und so weiter und so fort. Also man könnte da lange etwas reden. Also es gibt da viele Auswüchse. Ich habe hier nur mal den Spruch, den die christlich Bewegten unter Ihnen kennen, hier hingehalten, denn die Erde ist des Herrn. Also ich bin jetzt kein Theologe, aber ich kann mir vorstellen, man kann ihn vielleicht auch so interpretieren, wenn ich es mal so wagen darf, dass an solchen Gütern eben kein Mensch das ausschließliche private Eigentum halten sollte oder dürfte. Gut, was denkt sich hier die Freiwirtschaft? Die Freiwirtschaft denkt sich, es gibt da eine Reihe konfliktbeladener Güter, wie zum Beispiel Wasser, wie zum Beispiel Boden, den keiner geschaffen hat. Wie wäre es denn, wenn wir die Konflikte dadurch aus der Welt schaffen, dass wir diese Güter sozusagen in die Hände einer übergeordneten Treuhand, einer Gemeinschaft der rivalisierenden Nutzer geben? Also zum Beispiel rivalisierende Wassernutzer, wir hatten ja dasselbe Spielchen mit Äthiopien, Ägypten und so weiter, ne? Die hätten sich auch fast beschossen deswegen. Ne? Wie wäre es denn, wenn die zusammen so eine Art Trust machen und dann werden solche Rechte auf Zeit vergeben und zwar im Wege einer Versteigerung und die Versteigerungserlöse werden zurückverteilt an jeden einzelnen Äthiopier, Sudanesen und so weiter oder an jeden einzelnen Israeli und Palästinenser. Ein anderes Beispiel in diesem Zusammenhang ist Kyoto. Ich möchte Ihnen mal ganz kurz die Situation darstellen. Das ist absurd. Es wird immer gesagt, ja China, China, die bösen Chinesen. Warum beteiligen die sich nicht an Kyoto? Die werden doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie sich beteiligen würden. Stellen Sie sich mal vor, das System ist so aufgebaut, die Basis, derjenigen Staaten, der Zuteilung, der Rechtszuteilung für die Staaten, die sich mit vollen Verpflichtungen einbinden lassen, ist das Verschmutzungsniveau von 1990. Das heißt, wer im Jahre 1990 viel verschmutzt hatte, darf weiter viel verschmutzen, bekommt viele Rechte. Wer im Jahre 1990 wenig verschmutzt hatte, darf fortan wenig verschmutzen, bekommt wenig Rechte. Und jetzt sollen sich die Chinesen etwa in ein solches System, an das Grandfathering, mit vollen Minderungsverpflichten einbinden lassen. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, am Schluss die Chinesen von den Europäern und Amerikanern Rechte abkaufen müssen, damit sie sich weiterentwickeln dürfen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das kann es doch nicht sein. Wie können wir denn allen Ernstes so etwas verlangen? Ein solches System, das soll uns helfen, das Klima nicht gegen die Wand zu fahren. Da gibt es eben andere Konzepte und ich denke, das Seminar für freiheitliche Ordnung, ich auch, vertreten so ein Konzept, dass wir sagen, wir geben die Rechte an der Atmosphäre in die Hand einer übergeordneten Gemeinschaft. Das kann zum Beispiel die UNO sein. Das wäre nicht dumm, wenn es die UNO wäre. Und die UNO soll Rechte daran ausgeben und zwar im Wege einer öffentlichen Versteigerung. Und die Versteigerungserlöse bekommt jeder einzelne Erdenbürger. Jetzt ist es zwar wahr, dass die Chinesen und die Amerikaner fast gleich viel verschmutzen, also absolut gesehen hätten sie dieselben Einzahlungen. Nur, die Amerikaner sind 300 Millionen, die Chinesen sind 1,3 Milliarden. Mit anderen Worten, die Chinesen bekämen eine ganz dicke Nettoauszahlung aus einem solchen Topf. Aber nur dann, wenn sie sich fortan vernünftig verhalten und nicht diesen fragwürdigen westlichen Entwicklungsweg kopieren würden. Das würde aber eine ganz andere Verteilung der Eigentumsrechte voraussetzen, nämlich, dass man hier sogenannte Common Property Rights definiert, also Gemeinschaftseigentum definiert und gerade nicht individuelles Eigentum an solchen nicht vermehrbaren Wirtschaftsgütern. Also, wie gesagt, Vorbild Erbbaurecht. Es wurde schon gesagt, Gesell hat sich ursprünglich nur auf Boden bezogen, aber es gab andere Bodenreformer, wie zum Beispiel Harry George, der hat gesagt, wir haben einen ganz weiten Begriff von Land. Wir sehen sämtliche natürliche Ressourcen als Land an. Gut, und dann, wie gesagt, über die Rückverteilung auch sichern, dass jeder Mensch sozusagen die Basis hat, die finanzielle Basis, einen durchschnittlichen Zugang zu dem betreffenden Gut zu bekommen. Stellen Sie sich vor, beispielsweise, es wird weiter rationiert, Klima, Atmosphäre wird weiter rationiert, wird teurer. Okay, wird teurer. Aber jeder bekommt wieder mehr über die Rückverteilung. Hat er also weiterhin den durchschnittlichen Zugang. Und nicht wie in Bolivien, dass die Leute auf einer dicken Gasblase sitzen, aber selber frieren und verhungern. Das darf doch wohl alles nicht sein. Gut, das war das Thema Blocken. Das andere Thema ist das Thema Monopolisieren. Ich könnte Ihnen jetzt aus eigener Anschauung, ich war 2 Jahre im Management des Unternehmens Zukunft, auch im Aufsichtsrat, also nicht von der DB AG, sondern von einer Tochtergesellschaft, da einiges erzählen, aber darauf möchte ich verzichten. Ich habe hier einen Zeugen, der ist unverdächtig, Hayek, also mein akademischer Lehrer hat immer gesagt, ein Paleoliberaler. Immerhin der hat auch gesagt, leider ist die systematische Erforschung der Rechtsformen, die den Leistungswettbewerb sicherstellen, arg vernachlässigt worden. Und es lassen sich gewichtige Gründe dafür anführen, dass ernste Mängel auf diesem Gebiet, besonders im Gesellschafts- und Patentrecht, nicht nur zu einem weit schlechteren Funktionieren des Wettbewerbs geführt haben, als man hätte erwarten dürfen, sondern ihn auf vielen Gebieten sogar vernichtet haben. Patentrecht, hier geht es, ich mache es jetzt nur an diesem Beispiel klar, man könnte es auch auf Urheberrecht und so weiter beziehen. Es geht hier, wie gesagt, darum, dass an der sogenannten Wissensallmende, also Wissen als eigentlich einem Kollektivgut, jetzt Zäune errichtet werden, dass dieses eingefriedet wird und dass es immer schwieriger wird, den Zugang dazu zu bekommen. Es gab einen Menschen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Age of Access, also wir leben im Augenblick im Zeitalter des Zugangs. Es ist ein Goldrausch angebrochen. Patentieren, 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 weil hier neue Claims, also wie früher das Land abstecken in den USA, jetzt gesehen werden. In einem solchen Zeitalter leben wir und das haben viele noch überhaupt nicht begriffen, was da im Augenblick passiert. Auch an Monopolisierung, auch an Vermachtung. Darüber könnte man sehr viel erzählen. Was sind die Folgen, beziehungsweise was passiert da? Stellen Sie sich vor, wir haben Patente. Patente bauen doch darauf auf, wir haben eine mehrtausendjährige Geschichte des Wissens. Da ist ein riesiger Wissensschatz zustande gekommen. Was machen wir jetzt? Jemand, der zufälligerweise die Nase ein klein wenig vorhatte, dem sagen wir, du bekommst jetzt alle Rechte. Ja? Nächster Punkt, was ist denn, wenn der sich austauschen müsste mit anderen Wissenschaftlern? Dieser Austausch kommt nicht mehr zustande, kommt nach der Zugestehung der Rechte nicht mehr zustande, kommt aber auch vorher nicht zustande, weil jeder Angst hat, der andere macht das Rennen zum Patent ab, kriegt das Monopol, ich aber nicht. Ist das das, was Wissenschaft wirklich braucht? Das ist doch so, wenn Sie Ihre Gehirnsynapsen, die doch eigentlich nur dadurch funktionieren, dass sie interagieren, das ist doch das gesellschaftliche Gehirn, wenn Sie die künstlich sozusagen durchtrennen und blockieren. Genau das Gegenteil brauchen wir doch aber. Und da wird uns erzählt, das ist effizient. Dann wird gesagt, oder schauen wir uns an, was passiert. Jeder möchte ein möglichst breites Patent haben, möglichst breit definieren. Es wird nicht gesagt, das ist ein Tisch mit drei Beinen, sondern es wird gesagt, es ist ein Tisch mit Beinen. Denn jeder, der jetzt vier Beine macht, der kann rausgeschmissen werden. Ne? Also braucht man Substitutionserfindung. Man muss drumherum erfinden. Knappe Forschungsressourcen werden dafür eingesetzt, dass sozusagen diese breite Definition erfolgen kann. Und dann noch, dass da drumherum erfunden wird. Das wird uns als effizient verkauft. Woran wird denn geforscht? Es wird an den Wohlstandskrankheiten der ersten Welt geforscht, nicht an den Krankheiten, an denen die meisten Leute dieser Welt verrecken. Ist das effizient? Ist das effektiv? Und so weiter und so fort. Also ich könnte noch eine Menge erzählen. Schließlich noch das Nord-Süd-Gefälle. Man muss die ganze Geschichte auch im Zusammenhang mit der Globalisierung sehen. Wie gesagt, es werden neue Claims geschaffen. Wir haben das sogenannte TRIPS-Abkommen, Trade-Related Intellectual Property Rights. Dadurch wurde durch das Triumvirat Europa, Japan, USA ein ganz enges Verständnis vom Patentrecht auch anderen Ländern, die da überhaupt nicht teilnehmen wollten, aufoktroyiert. Die Amerikaner haben ein Verständnis, das so extrem ist, soweit ist es nicht gegangen mit TRIPS, aber das so extrem ist, dass sie sagen, wir können sogar Geschäftsprozesse patentieren. Wir können Gene patentieren, und zwar alle. Und zwar ohne, dass wir genau festlegen, was ist denn überhaupt die Funktion der Gene. Das hat übrigens nichts mehr mit Erfindungen zu tun, das sind reine Entdeckungen. Und dieses System der ganzen Welt aufoktroyieren, das war das Ziel. Also beim besten Willen, das hat doch nichts mehr mit Effizienz zu tun, das ist das Abstecken von Claims. Und genau das war auch das, was 15 Großunternehmen aus der Pharmaindustrie, aus dem Medienbereich, wer war es noch? Ja gut, auf jeden Fall ihren Regierungen, der amerikanischen Regierung vor allen Dingen, ins Stammbuch geschrieben hatte, die es auch durchgesetzt hatte, die es dann verbunden hatte mit handelspolitischen Fragen und gesagt hatte, ihr Entwicklungsländer, die wollten sich nämlich dagegen wehren, die haben gesagt, Moment, es gibt Wissen, das ist Gemeingut der Menschheit. Ihr Entwicklungsländer, wenn ihr da nicht mitmacht, dann gibt es Handelssanktionen. Und dann mussten sie unterschreiben. Die ganze Sache wurde dann ein bisschen gelockert, als die gesehen haben, sie bekommen möglicherweise selbe Probleme, und zwar im Zusammenhang mit dem 11. September 2001. Es gab da nämlich Geschichten so im Vorfeld, also nur ein Beispiel, die Südafrikaner beispielsweise hatten so einen Akt erlassen, der es erlaubte, billige Generika gegen AIDS einzuführen. Warum? Weil da Hunderttausende von Menschen da grippieren, elend daran, ne? Und sie eben wussten, wenn wir das 20-fache des Herstellungspreises dafür zu bezahlen haben, dann bekommen die Leute keinen Zugang dazu, sondern gehen elendig zugrunde. Also die billigen Wettbewerbsdinger reinlassen. Als das passierte, sind die Südafrikaner sofort massiv bedroht worden, sowohl von der EU als auch von den Amerikanern, dass sie dieses bitteschön sofort wieder einzustellen hätten. Wie gesagt, der 11. September 2001 hat uns nicht viel Gutes gebracht, aber hat uns hier so ein klein wenig Erleichterung gebracht, weil die Amerikaner gesehen haben, möglicherweise sind wir mit dem Milzbrand ja selber mal betroffen. Also gucken wir, dieses Patent von Zippo Bay, das gefällt uns jetzt überhaupt nicht mehr. Den Kanadiern hat es auch nicht gefallen. Also haben sie dann ein bisschen mit sich reden lassen. Mittlerweile ist aber der Zug wieder in die andere Richtung, in die ursprüngliche Richtung weiter am Fahren. Also auch hier könnte man viel erzählen. Noch eine Folge. Die Marktmacht, die wir hier bekommen, wozu führt sie? Sie führt immer zu Einfalt statt Vielfalt. In einer pluralen Gesellschaft, die doch darauf angelegt ist, Vielfalt der Form, Vielfalt der sozialen Ausdrucksformen, kann das doch nicht sein. Das bedeutet auch wenig Betriebssysteme, Microsoft. Das bedeutet auch wenig Meinungsbildner, Berlusconi. Das bedeutet auch weniger Sorten und Arten, man denkt an die grüne Revolution. Vor der grünen Revolution gab es in Indien ca. 50.000 Kulturpflanzen. Heute sind es zwischen 10 und 20. Das hat das Patentwesen geschafft. Ja, Monsanto und Konsorten, ne? Nicht nur diese. Also wie gesagt, ich könnte hier jetzt einiges noch erzählen. Ich sehe, Dorothee wird schon nervös, deswegen hier das Schlusswort. Also die Tendenz zur Privatisierung bzw. zur Einfriedung von ehedem öffentlichen Gütern, die findet nicht nur bei Grund und Boden statt, sondern es ist eine allgemeine Tendenz, eine allerhöchst fragwürdige Tendenz, die nichts mit Effizienz zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit dem sogenannten Rent-Seeking, das Suchen nach billigen Renten für die betreffenden Unternehmen. Und auch hier ist Gesell aktueller denn je. Er hat gesagt, weg. Er hat das natürlich bezogen auf Grund und Boden, aber man kann, wie gesagt, die ganze Geschichte erweitern. Weg mit diesen veralteten, stumpfen Werkzeugen, weg mit den Zaunpfählen, mit den Zollgrenzen, ins Feuer mit den Grundbüchern. Keine Teilung, Zertrümmerung der Erde, keine Scherbe. Zoom, Kukui, jedem das Ganze. Also Sie sehen vielleicht daran, die Freiwirtschaft sieht die ganze Sache nicht so monokausal, nicht so auf den Zins ausgerichtet, wie es teilweise angekommen ist. Die Herren von der TAC sehen vielleicht auch daran, dass wir da an einigen Feldern doch in dieselbe Richtung laufen. Die Rezeption ist leider teilweise ein bisschen anders, aber ich denke, dass diese Fragen auch, es ist eine Frage der Zeit, bis auch in der Freiwirtschaft eine entsprechende Rezeption und auch außerhalb der Freiwirtschaft eine entsprechende Rezeption erfolgen wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich bin stolz, es gibt noch Überlebende dieser Veranstaltung.